herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OrkiCool trifft, dem Format hier bei OrkiCool, in dem ich, Domstadt, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch treffe über das Leben und die Arbeit drumherum. Und manchmal treffe ich auch zwei Menschen, wenn es der Anlass verlangt oder vielleicht auch die Gelegenheit. Und dieses Mal ist beides richtig, denn ich hatte sogar zwei Personen, die viele von euch da draußen womöglich schon kennen könnten, zumindest deren Spiele, und zwar Jennifer und Björn Pankratz. Jennifer und Björn Pankratz sind schon seit vielen, vielen Jahren Teil des deutschen Entwicklerstudios Piranha Bytes gewesen, muss man ja sagen, denn dieses Studio, das seit über zwei Dekaden Spielereien rausgebracht hat, wie Gothic, Risen und Elex, ganz zuletzt, dieses Studio, das existiert nicht mehr. Seit Anfang dieses Jahres weiß man es, das Studio ist geschlossen, Piranha Bytes existiert nicht mehr, was zum einen für große Wellen des Bedauerns, der Traurigkeit, muss man fast sagen, des Unmuts bei deutschen, aber nicht nur deutschsprachigen Fans gesorgt hat. Auch in Osteuropa zum Beispiel gibt es riesengroße Fan-Communities, die diese Spiele von Piranha Bytes so sehr mögen, wegen ihrer Kernigkeit, wegen ihres Ruhrpott-Charmes, was ihnen immer wieder angedichtet und zugesprochen wird. Und auf der anderen Seite aber gab es auch eine gute Neuigkeit für all diese Fans, denn Jennifer und Björn, die haben sich jetzt für eine neue Studiogründung entschlossen, und zwar Pithead Studios. So heißt deren neues Studio, auch wieder im Ruhrpott mit dem eigenen Firmensitz und auch wieder mit der Vision und dem Wunsch, Spiele zu entwickeln. Dieses Mal allerdings, weil es ein kleineres Studio ist, zumindest momentan, Indies mit kleineren Spielwelten, die dafür umso immersiver sind. Das sagt Jennifer Pankratz in einem der Video-Updates, das die beiden mittlerweile schon veröffentlicht haben. Regelmäßig setzen sich beide vor die Kamera und sprechen zu ihren Fans auf ihrem YouTube-Kanal. Und diese Videos übrigens, die werde ich auch im Laufe unseres Gesprächs immer mal wieder referenzieren, denn die habe ich mir natürlich angesehen und ich habe Fragen mitgebracht. Ich musste mich, apropos Fragen, ganz genau mal damit auseinandersetzen, was ich eigentlich von den beiden wissen wollte, denn die Zeit drängte natürlich auf deren Seite. Die beiden hatten einen vollen Terminkalender und dieses Format hier nimmt sich ja ohnehin auch immer vor, nicht viel länger als eine Stunde zu dauern, und deswegen musste ich mir überlegen, was will ich eigentlich wissen von den beiden, und ich habe aus diesem Gespräch hier kein tausendstes Postmortem von Gothic gemacht, ich habe keine Rückschau auf die großen Höhepunkte von Piranha Bytes gemacht. Nein, zum einen wollte ich die beiden erstmal besser kennenlernen. Ich kenne beide nur durch ihre Arbeit und aus der Ferne, habe sie aber nie persönlich sprechen dürfen. Und zum anderen wollte ich wissen, wie sehen denn jetzt die Zukunftspläne für die beiden und Pithead Studios aus? Welche Kuchenstücke, möchte ich fast sagen, von Piranha Bytes möchte man unter der Gefrierglocke retten und mit ins neue Studio bringen? Wo inspiriert man sich an den alten Höhepunkten, die man geschaffen hat? Wo aber will man auch ganz neue Wege gehen? Das waren zum Beispiel Fragen, die ich mir gestellt habe und dann auch den beiden. Außerdem hat mich interessiert, auch das spielt eine Rolle in unserem Gespräch, wie die beiden zum Einsatz von KI-Instrumenten stehen, die ja mittlerweile durchaus eine Rolle spielen in der Spielebranche und Spieleentwicklung, Tools, die die Aufgaben von Menschen übernehmen oder zumindest die Arbeit erleichtern, gerade für so ein kleines Studio, gerade für ein neu gegründetes Studio. So könnte man sich vorstellen, könnte das ja eine Möglichkeit darstellen, Arbeit zu erledigen, die sonst nicht machbar wäre. Also auch das spielt eine Rolle und ansonsten noch eine Menge zwischendrin und zwischendurch. Ich fand das ganz faszinierend, mit den beiden zu sprechen. Ich fürchte, man hört es mir hier und da an. Ich war auch ein bisschen aufgeregt, weil ich hatte viele Dinge, die ich die beiden Fragen stellen wollte, und ich war mir nie sicher, ob überhaupt dafür noch die Zeit da sein wird. Jetzt fange ich auch schon wieder an zu haspeln. Mein Gott, also mit anderen Worten, ich war aufgeregt, Leute. Ich war ein bisschen aufgeregt, das gehört aber auch dazu. Bin ja kein Roboter, apropos KI, sondern ein Mensch. Ich war auch aufgeregt, weil ich vor einiger Zeit tatsächlich erst Gothic 1 und 2 selbst gespielt habe. Ich habe hier bei OrkiCool eine Reihe, die heißt OrkiCool holt nach. Da spiele ich gemeinsam mit Gästen, die sich auskennen, Spiele nach, die als Klassiker gelten. Und in dieser Reihe spielte ich eben auch unlängst sowohl Gothic 1 als auch Gothic 2. Das heißt, die Eindrücke aus ihrem Opus, sage ich mal, von Piranha Bytes, waren noch frisch. Und auch deswegen fand ich es schön, dass wir es zusammengefunden hatten, dass wir beide, ach Quatsch, wir alle drei die Zeit gefunden haben, uns an einen Tisch zu setzen. Und ich würde vorschlagen, bevor ich jetzt hier gleich vom Stuhl falle, vor Freude, euch dieses Gespräch präsentieren zu können, starten wir einfach rein. Ab geht's, los geht's. Mein Gespräch mit Jennifer und Björn Pankratz. Dann stürze ich mich noch mal kurz in meine Kaffeetasse und dann komme ich direkt mit einem Fragezeichen auf euch zu. Oh Gott, viel zu stark. Naja, jedenfalls die Frage, die mir hier zuallererst auf meinem Zettel erschien, ist eine, die eigentlich, glaube ich, in vielen anderen Gesprächen man als Floskler abtun würde, weil man sich denkt, naja, das ist jetzt so eine Höflichkeitsfrage, eigentlich interessiert sie ihn gar nicht. In dem Fall aber doch, es interessiert mich tatsächlich, nämlich im Kontext all der Dinge, die gerade so passiert sind in den letzten Monaten und womöglich auch passieren werden. Deswegen möchte ich zuallererst mit ganz offenem Herzen fragen, wie geht's euch gerade? Also, was macht die Verfassung? Ich fange einfach mal bei Jenny an.
Tatsächlich gerade gut. Wir sind sehr happy, weil in den letzten 2 Wochen unglaublich viele nette Menschen uns supportet haben. Kurioserweise haben wir am 4. Juli unser neues Studio gegründet. Das war mir gar nicht klar, dass das der 4. Juli ist. Und seitdem haben wir ja unwahrscheinlich vielen Leuten gesprochen und wir haben einen sehr netten Discord-Server mittlerweile, wo viele Leute sprechen und das ist so eine total schöne Sache, die wir so in der Form gar nicht erwartet haben. Wir hatten schon erwartet, dass so ein paar Leute neugierig sind, aber dass das so gut ankommt, das hätten wir nicht erwartet und deswegen sind wir da mega happy.
Björn, wie geht's dir mit der Situation?
Ja, also ich bin seit Monaten irgendwie total durchgerüttelt, weil ist klar, 24 Jahre Piranha Bytes steckt man nicht so einfach weg, ne? Und das ist schon sehr aufreibend und umso schöner ist das, was Jenny gerade beschrieben hat, dass die Menschen so auf uns zukommen und positiv gestimmt sind auf das, was jetzt kommen wird. Und das motiviert mich und zieht mich so aus meinem emotionalen Loch sehr gut raus, finde ich toll. Das motiviert mich, ja.
Ich musste sehr schmunzeln. Ich habe mir in Vorbereitung auf das Gespräch hier auch eure Video-Updates, eure Videos angeguckt auf dem YouTube-Kanal von Pithead Studios. Und in einem dieser Videos erzählt ihr so am Rande, dass jetzt, wenn man so möchte, ein Teil von Piranha Bytes ebenfalls jetzt in eure eigenen heimischen 4 Wände eingekehrt ist. Und zwar habt ihr erzählt, dass euer eigener Sohn gerade Gothic auf der Switch spielt. Und das fand ich ja so wundervoll. Und da muss ich mal fragen, wie fühlt sich das an, wenn man, also ich bin ja selbst kein Entwickler, aber wenn man ein Spiel gemacht hat vor langer Zeit und dann auch noch ausgerechnet das Spiel, das so viele Menschen referenzieren und das ehrlich gesagt auch, also ne, wir kennen es ja alle, also ziemlich kernig ist, auch immer mal wieder unter der Gürtellinie, auch durchaus unerbittlich so im Humor und was da so passiert, wenn das jetzt der eigene 12-jährige Sohn spielt, wie fühlt sich das so an?
Ja, das ist echt eine interessante Frage, weil ich habe auch mal versucht, den mit zum Fußball zu nehmen, meinen Sohn. Ja. Der hasst Fußball, der findet das total blöd. Ich guck nur Fußball, so ein bisschen nebenbei, ja. So finde ich ganz gut, ne? Aber da war schon ziemlich früh klar, das ist nix für ihn, so, ne? Und wenn man dann so einen jungen Menschen heranwachsen sieht, so, ne? Und man macht halt Dinge, die halt ungewöhnlich sind, weil es macht nicht unbedingt jeder Computerspiele, dann muss man sich auch immer fragen, wie reagiert denn so ein Mensch, der mit einem da zusammen aufwächst darauf und so und versteht der Mensch das und ist das cool oder nicht und so und wenn ich dann sehe, mit was für einer Begeisterung er dieses Spiel spielt und er trägt auch mittlerweile eine Kette um Hals, wo der Schläfermaske drauf ist und solche Dinge. Ja, also das ist schon, er ist totaler Fan und findet das total toll und ja, da geht mir das Herz auf, ist klar, ne? Hätte ja auch anders kommen können, aber nee, der ist total begeistert. Man sagt ja immer in der Pubertät, dann dreht sich das, dann werden die Eltern immer irgendwie, ja, was die Eltern sagen und so, ne? Aber das ist überhaupt nicht so, ne? Der ist jetzt 12 Jahre alt und das ist toll. Das ist begeisternd. Ja, schön.
Der ist sogar schon durch.
Er ist schon durch, tatsächlich. Schon durch.
Ja, und der ist jetzt beim zweiten Teil. Und das ist tatsächlich ziemlich cool. Aber er ist auch sehr bewandert, man muss dazu sagen. Vielleicht geben wir den Kindern das so ein bisschen mit, dass die sehr technikaffin sind. Und unser Sohn, der spielt nicht nur unsere Spiele, sondern der entwickelt auch mittlerweile
Ach,
eigene.
Quatsch.
Das ist total gut. Es gibt so eine Plattform, die nennt sich Scratch.io und die ist ziemlich zugänglich auch für Kinder. Und da kann man mit so einfachen Codeboxen quasi eigene Spiele zusammenstellen, etwas malen und reingeben. Und da hat er zum Beispiel so ein Hühnchen-Jump-and-Run-Spiel gebaut. Das ist super geworden. Und er hat sein erstes Gruselspiel hat er jetzt gemacht, wo man nicht erwischt werden darf im Dunkeln. Und der ist sehr interessiert in diesen ganzen Prozessen. Das können wir gar nicht, also wir haben das gar nicht forciert, sondern das passiert einfach. Und das ist irgendwie total schön.
Ich finde das so wahnsinnig, was für ein Potenzial offenbar in Kindern dieses Alters liegt. Wenn ich zurückdenke, also Dorfkind und 12 Jahre alt, da habe ich Schlamm an Neubautenfenster geworfen. Also das war so das Maximum, was ich motorisch, wahrscheinlich auch intellektuell hinbekommen habe. Unglaublich, also damit hätte ich nicht gerechnet. Krass. Bei der Gelegenheit vielleicht jetzt, wo, wenn wir eh gerade über Gothic sprechen, ich verspreche, das wird nur eine kleine Randnotiz hier im Laufe des Gesprächs, aber es interessiert mich ja doch nicht nur Gothic, aber auch das ganze übrige Portfolio, das ihr über die Jahre bei Piranha Bytes geschaffen habt. Ist das so ein Portfolio, in das ihr beide oder einzeln, ich weiß es nicht, auch immer mal wieder, ich weiß nicht, reinschaut, reinspielt, dorthin zurückkehrt, so reminiszierend oder womöglich sogar nostalgisch oder vielleicht auch mit so einem Notizblock unterm Arm und sagt so, alles klar, gucken wir uns mal an, was haben wir damals eigentlich gemacht, was können wir da heute mitnehmen und draus lernen nochmal, keine Ahnung, oder ist das eher so eine, also so ein Kapitel, eine Schublade, die bleibt jetzt auch einfach zu, weil das ist vergangen und was vergangen ist, ist vergangen. Wie steht ihr zu eurem eigenen Werk?
Ja, das ist, das atmen wir. Diese ganzen Spiele, die wir je danach gemacht haben, nach der Gothic-Zeit, die sind davon inspiriert, ja, und beseelt, und das atmen wir jeden Tag. Also wir reden auch viel darüber, wir gucken uns sehr viele Spiele an, sehr viele Menschen kommen zu uns und fragen uns, wie war das denn damals und so. Das ist so präsent, diese Sache irgendwie jeden Tag. Wir leben das, und das ist eine Sache, die tatsächlich unser Leben auch mitbestimmt, ne? Also das ist wirklich. Das ist so ein Ding, da kann man sich nicht vor entfliehen. Das ist einfach so. Und wir haben auch letztens noch selber gespielt. Und wir gucken uns auch gerne Menschen an, die auf Twitch unsere Spiele spielen, damit man so immer noch, sag ich mal, diese Spielerschaft, so dass man dranbleibt, was gefällt denen wirklich, was finden die wirklich cool und so weiter. Und das ist auf jeden Fall ein Teil von uns und wird auch immer so bleiben.
Ja, ich war ja damals noch Fan, als die Gothic-Reihe rauskam, und habe das total gesuchtet. Hatte Glück, ein paar Entwickler davon halt persönlich zu kennen. Bin da reingerutscht und habe das auch x-mal gespielt damals. Und heute sind wir tatsächlich dazu übergegangen, häufiger anderen beim Spielen zuzugucken, als es selber zu spielen, weil das total interessant ist, was andere Menschen anders machen. Und das ist, im Grunde genommen sind wir auch sehr stolz. Also gut, ich habe jetzt nicht an Gothic mitgearbeitet, aber an allen weiterführenden Spielen und diese ganzen immersiven Elemente, die da drin sind, die sind immer noch aus unserer Sicht es wert, das weiterleben zu lassen. Wir werden uns mit Sicherheit auch das Gothic Remake angucken. Also die stellen ja jetzt wohl, also auf der Gamescom aus, und da werden wir auf jeden Fall vorbeischauen und uns das mal ansehen.
Ja, wir sind super gespannt. Ja.
Inspiration ist ein gutes Stichwort. Ich musste darüber sehr schmunzeln. In einem eurer Videos erzählt ihr auch vom Ruhrpott, vom Ruhrgebiet, und wie euch das also begeistert, beeindruckt und auch womöglich ja auch inspiriert. Dahin geht meine Frage. Ich finde das total faszinierend als wie sage ich denn, als Landstrich in diesem Land. Ich komme aus Süddeutschland, aus dem Fränkischen Wald, also ganz viel Natur. Egal wohin man läuft, man hat immer einen Baum im Gesicht, so ist etwa da das Gefühl, und lebe jetzt in Hamburg, genau das Gegenteil, aber eben auch, also ästhetisch wunderschön, ich laufe nur mit Kamera in der Hand gefühlt rum und fotografiere jeden Stein, weil hier einfach alles absurd schön ist, und manchmal bin ich im Ruhrgebiet beruflich und dann merke ich immer schon, ich halte völlig ohne Grund meine Tasche immer so ein bisschen fester, ich habe immer ein bisschen Angst, einfach, was so passiert. Aber Dorfkind, also das ist auch vor allem mein Problem und nicht das des Ruhrpotts. Ich hatte einen Tattoo-Termin mal in Essen und bin dann da ausgestiegen. Und da war ich tatsächlich erstmal positiv überrascht, weil Essen sehr viel grüner war, als ich erwartet hätte. Aber auch da, man läuft dann eine Weile und plötzlich, ne, steht man an Ecken, wo ich mir dann gedacht habe, oi, ich bin auch ganz froh, dass mein Erstwohnsitz woanders liegt. Aber ich verstehe natürlich auch, ne, wenn Leute dafür sich begeistern und das auch schön finden. Was mich mal interessieren würde, könnt ihr mal das noch ein bisschen erklären, inwiefern diese Umgebung euch auch tatsächlich bei eurer Arbeit inspiriert und womöglich auch beeinflusst, weil man liest das ja immer wieder, auch wenn es gerade um Gothic geht, da wird vom Ruhrpott-Charme und sowas gesprochen, aber ich würde es mal gern von euch hören. Also wie sieht diese Wechselwirkung zu dieser Landschaft eigentlich aus, in der ihr Spiele entwickelt?
Ja, also von der Stimmung her ist es auf jeden Fall so, ein Stück weit holt sich die Natur alles wieder zurück und das ganze alte, zerfallene, die Vergangenheit und so weiter von Farnen und von Efeu überwuchert, so, das macht schon den Charme, den Look and Feel irgendwie, wenn man durchs Ruhrgebiet geht, so aus. Ne? Also so Fallout, ne? Aber dann mit Grün, so, ja. Und das ist schon ziemlich cool. Und was auf jeden Fall auch viel ausmacht, sind die Menschen, dass sie sehr direkt sind. Man sitzt sich hier nicht, in der Games-Branche generell nicht, ne? Aber auch so, das heißt also jeder duzt sein hier, das, man ist per Du ziemlich frühzeitig, man hat sehr schnell Kontakt und das ging mir in anderen Landstrichen, in denen ich war, weniger so. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, zu viel Robot bin, aber es ist schon sehr beachtlich, wie offen die Menschen hier sind und das macht es auch irgendwie aus. Und bei denen gibt es kein Suboptimal. Ne? Also wenn etwas scheiße ist, dann ist es auch scheiße und dann wird das auch gesagt. Ne? Und das macht auch sehr viel diesen Charme aus hier.
Man darf auch nicht vergessen, das Ruhrgebiet ist echt groß.
Ja, ne? Absurd groß.
Und deswegen gibt es echt alle Sachen sind hier vertreten. Es gibt unfassbar hässliche Orte hier und auch total schöne und die sind so nah beieinander. Man kann um beides herumspazieren. Das ist eine ganz faszinierende Mischung, die uns magisch anzieht. Mhm. Wir haben jetzt, wir hatten ja immer dieses Skelett, diesen Fred. Fred, das Skelett, hatten wir mitgenommen irgendwie über die ganzen Jahre und immer wieder als Gag in die Spiele eingebaut und mittlerweile sitzt der bei uns im Garten und ist da auf so einem, wir nennen das hilf mir Björn.
Hispaniola.
Ja, Hispaniola, genau, von der Schatzinsel haben wir so ein Schatzinsel-Boot-Klettergerüst im Garten für die Kinder. Und davor am Bug sitzt Fred und ganz zufällig, irgendwie das ist so eine Wiese und ganz zufällig eine einzige Efeu-Pflanze hat sich gedacht, Mensch, den bewuchere ich jetzt. Und dann haben wir ganz fasziniert zugeguckt, wie diese Efeu-Pflanze so den Fred hinauf wandert und den mittlerweile so umkreist und sind jetzt gespannt, ob das aufs Boot übergreift. Da werden wir wahrscheinlich auch mal ein Foto von machen demnächst. Das ist typisch Ruhrpott. Ja, also das ist irgendwie hier überall zu finden, sowas. Und das ist auch total schön, wenn man hier durch die Gegend geht und sowas aufsaugt.
Der Ruhrpott war ja auch, wie ich erfahren durfte in einem der Videos, ich sag mal, Namenspatron für euer neues Studio, Pithead Studios. Pithead, das Wort, ehrlich gesagt, kannte ich vorher auch nicht. Schachteingang, so in diesem Themenfeld sind wir. Wie schwer war es, den Namen des neuen Studios zu finden? Ich stelle mir vor, also, was Namensgebung angibt, in meinem bisherigen Leben war wahrscheinlich Top 3 Schwierigkeitsgrad die Benennung des ersten Starter-Pokémons. Das war eine gigantische Herausforderung. Als Neunjähriger bin ich darüber verzweifelt, wie soll ich dieses Tierlein nennen, das ab sofort offenbar mein Leben lang an mir, an meiner Seite entlanglaufen wird. Da habe ich sehr lange gebraucht. Wie war es bei euch? Pithead Studios, lag das sofort auf der Hand? War das von selbst geschrieben oder habt ihr da auch, also weiß ich nicht, nächtelang gebrainstormt?
Ja, also das liegt irgendwie auf der Hand, ne? Dass wir hier auf jeden Fall ansässig sind und dass wir damit was machen wollten, war irgendwie klar. Und dann den Namen zu finden, ne? Pithead bedeutet halt so Schachteingang, Mineneingang, sowas, ne? Und ist Jenny eingefallen, ne? Hat dann irgendwann gesagt, so, hier, wie wär's denn damit? Habe ich gesagt, wow, bau cool. Das nehmen wir.
Muss man dazu betonen, dass das total ungewöhnlich ist, weil normalerweise Björn irgendwie voll der Brain ist, was Namensgebung angeht.
Ja, gut, aber
und dann
eine gute
einmal,
Idee ist eine gute Idee. Ne? So.
Einmal ist mir auch was eingefallen und das war dann tatsächlich gut. Und bei der Namensgebung kann man sagen, ist das A und O immer die Recherche. Das heißt, wenn man irgendeinen coolen Namen hat, der einem gefällt, erstmal bei Google eingeben, gucken, was einem da so entgegenfliegt. Und bei Pithead kam so gut wie gar nichts. Das ist einfach total unverbraucht. Da haben wir gedacht, mega. Das nehmen wir. Und das ist irgendwie noch mehr als auch nur das Ruhrgebiet. Für uns war das irgendwie so auch so symbolisch ganz schön, dieser Schachtausgang, so raus aus dem Dunkel rein ins Licht, Flucht nach vorne, mutig sein, und das haben wir dann genommen.
Ja. Apropos, das passt ganz gut zu einer Frage, die mir auch schon ganz lange im Kopf herumspukte, seit ich wusste, dass wir uns hier unterhalten werden. Habt ihr euch eigentlich jemals gedacht, und wenn es auch nur eine Minute, womöglich sogar eine schwache Minute war, nachdem klar wurde, wie das jetzt mit Piranha Bytes weitergeht, beziehungsweise eben auch nicht, habt ihr euch irgendwann mal gedacht, Leute, nach so vielen Jahren, Vierteljahrhundert, wir haben auch keine Lust mehr einfach, das ist so frustrierend und so eine doofe Erfahrung gewesen, wir lassen es einfach, machen was ganz anderes, raus aus der Branche. Stand das jemals im Raum für euch?
Nein, ja. Nein, überhaupt nicht. Nein, das ist der tollste Job, den man sich vorstellen kann, Spiele machen. Der ist so vielschichtig und vor allem, wie wir ihn interpretieren, dass wir jetzt nicht so, weiß ich nicht, innerhalb von einem halben Jahr irgendwie versuchen, drei Titel am Stück rauszuhauen, sondern dass wir uns sehr viel Zeit nehmen, Liebe zum Detail und epische Geschichten und solche Dinge, ja. Und das Spiel halt wirklich immer mit sehr viel, sag ich mal, Arbeit und Enthusiasmus und das kann man nicht einfach wegtun und sagen, machen wir nicht mehr. Ne, also wenn man dazu gezwungen wird, klar, kommt man nicht anders oder so, aber wir sagen immer, den Mutigen gehört die Welt und wir sind ein Stück weit Idealisten. So haben wir auch damit angefangen. Und das werden wir nicht ablegen, weil das einfach zu schade wäre. Und das leben wir jeden Tag und das möchten wir auch weitermachen.
Weiß nicht, Jenny, ja, ob du da noch was hinzufügen möchtest?
Ja, nee, also genauso. Also die Frage war eher, was machen wir denn jetzt? Ne? Und dann, gelernt haben wir ja beide ursprünglich mal was anderes. Also ich bin gelernte Sozialarbeiterin, Björn ist eigentlich Lehrer. Und das ist so der Plan Z, ja. In Berufe zurückzugehen.
Ganz hinten.
Ja.
Und das ist, das haben wir nie gewollt und das ist auch etwas, das andere können wir auch viel besser und wir haben da unsere Stärken, haben wir gedacht, das ist genau das, was man machen muss in solchen schlechten Zeiten, einfach seine Stärken ausspielen, ein bisschen mutig sein. Und die Frage war jetzt quasi, was machen wir? Versuchen wir wirklich irgendwo vielleicht bei einem großen Projekt mitzumachen, irgendwo, wo wir unser Know-how anbringen können, oder wagen wir den Schritt nochmal und machen etwas Eigenes? Und das, wir sind ja auch so voller Ideen immer noch. Und dann war irgendwie der Schritt so naheliegend zu sagen, komm, wir versuchen das, wir sind mutig, wir machen jetzt was Eigenes nochmal. Mhm.
Gibt es denn bereits noch andere Mitstreiter, Mitstreiterinnen bei euch im Team oder seid das vor allem ihr beide jetzt bisher und orientiert euch erstmal, überlegt erstmal mit der frischen Firmengründung, wie gehen wir das jetzt alles an?
Das ist eine gute Formulierung. Also wir sind in den Startlöchern, konzipieren, gucken, wo es lang geht und was die Zukunft bringt, das werden wir sehen.
Genau. Also wir haben uns jetzt vorgenommen, auf die Gamescom zu gehen und wir nehmen sowieso momentan alle möglichen Veranstaltungen mit, die so auf dem Weg legen, was ganz cool ist, da sprechen wir mit ganz vielen Leuten, gucken, was so momentan in der Branche noch so los ist, welche Möglichkeiten sich uns vielleicht offerieren und wir haben auch schon ein paar Leute, die uns begleiten dabei und dann gucken wir einfach mal sehr offen, wo die Reise hingeht und sind da tatsächlich recht entspannt an der Stelle.
Guckt ihr auch gezielt nach, also wenn ihr das verraten wollt natürlich, auch nach, wie sage ich das, Menschen, die ganz frisch erst in die Spielebranche hineingekommen sind, weil wenn ich mich so versuche, in eure Position hineinzuversetzen, ein mögliches Szenario wäre ja auch zu sagen, alles klar, wir holen die Band wieder zusammen. Wir versuchen möglichst viele, ne, aus dem alten Piranha-Ball-Team zusammenzukriegen und zu sagen, so Leute, neues Kapitel, aber so vielleicht in einem ähnlichen Buch, wir legen jetzt wieder gemeinsam los, wir sind schon eingespielt, wir kennen einander, das sind ja gigantische Vorteile. Man könnte ja aber auch sagen, an eurer Stelle, nö, wir wollen ganz gezielt was Neues und suchen deswegen auch nach Menschen, die vielleicht frisch erst in die Branche gekommen sind. Wie steht ihr denn dazu?
Nee, so ist das nicht. Also wir sind sehr viel mit jungen Menschen unterwegs. Es werden sehr viel gefragt. Wir halten auch Vorträge vor Studenten und so weiter. Es gibt sehr viele Menschen, die zu uns kommen und fragen, wie kann man denn jetzt eine Firma gründen? Da erzählen wir auch sehr viel, da teilen wir unser Wissen und so weiter. Aber wie sich das dann entwickelt, das lassen wir uns auf uns zukommen. Da machen wir eigentlich überhaupt keine Prämisse und sagen so, das ist es jetzt, sondern das lassen wir alles auf uns zukommen, weil die Zeit wird es zeigen. Also die Gamescom wird auf jeden Fall ein sehr spannender Moment werden, glaube ich, für alle Beteiligten.
Vielleicht kann man das auch so sagen, wir suchen gar nicht. Ja, wir sind jetzt gerade erstmal angekommen und sind gar nicht auf der Suche, sondern wir sind eher so neugierig und gucken erstmal raus. Das heißt, wir sind momentan auch nicht, das ist auch so ein Phänomen, ne? Die Branche ist unglaublich in Bewegung momentan. Und es gibt zum Beispiel ganz viele Leute, die bewerben sich jetzt gerade bei uns. Dabei stellen wir jetzt gerade gar nicht ein. Wir haben gerade erstmal nur gegründet und schauen jetzt nach vorne und basteln gerade an einem Prototypen. Und das ist das, was jetzt gerade bei uns passiert. Und der Rest ergibt sich dann daraus und ist jetzt nicht, ne, also wir sind jetzt gerade gar nicht getrieben durch irgendwas. Und stattdessen haben wir Kontakt aufgenommen, zum Beispiel zum Games Ahead Verband und haben also mit denen auch schon Anfang des Jahres zum Beispiel so eine Game Jam mitgemacht. Das war total cool. Die sind in Trier und die fördern auch Indies und junge Entwickler und stellen auf ganz vielen Messen aus. Und bei denen sind wir zum Beispiel jetzt auch angedockt bei der Gamescom. Die sind auch in dieser großen Indie-Halle. Bei Home of Indies wird man die finden und da sind ein paar sehr nette junge Leute, die dort ihre Spiele ausstellen. Auch Spiele, die zum Beispiel gebaut worden sind auf dieser Game Jam, auf der wir waren. Das war so eine Ein-Wochen-Game Jam. Da waren wir quasi als helfende Hand so ein bisschen mit dabei. Und das sind total schöne Prozesse, wenn man nochmal einen ganz anderen Einblick in die Branche gewinnt und auch neue Kontakte knüpft, um einfach mal so in diese Indie-Welt einzutauchen, ohne Druck. Und das ist super interessant. Ich kann nur jedem empfehlen, mal vorbeizukommen am Stand, Hallo zu sagen, Freitag um ja, Freitagnachmittag machen wir auch ein Meet and Greet. Das werden wir nochmal auf unseren Kanälen posten, wann und wo genau. Und dort einfach sich mal die Sachen anzugucken.
Habt ihr denn von der Community, ich weiß, ihr seid ja mit den Menschen da draußen in regen Kontakt und fordert sie auch immer wieder auf, ne, Fragen einzuschicken und dann beantwortet ihr die auch. Habt ihr so ein Gefühl dafür, was sich die Menschen da draußen mehrheitlich von euch wünschen würden, jetzt für Pithead Studios, was Spiele angeht und die Sachen, die ihr angeht als Projekte?
Es gibt so einen Fingerzeig. Ne? Es ist so eine Mischung aus dem, was wir an Inspirationen den Menschen geben, wo es hingeht. Also dieses typische Ruhrpott-Fantasy, was wir immer gemacht haben. Das geben wir ein Stück weit vor, ja, dass wir so in diese Richtung uns weiterentwickeln und das haben wir ja auch früher schon gemacht. So, ne? Da kommt sehr viel Inspiration auch von den Menschen. Und das ist dann so eine Mischung. Das heißt, was Menschen von uns erwarten und Dinge, die wir selber machen möchten und so, die müssen sich ja irgendwo treffen. Und da sitzen wir gerade dran. Das ist ein sehr spannender Prozess. Und das wird auf jeden Fall uns noch sehr lange umtreiben und gucken, wo wir da landen. Aber wir haben schon, glaube ich, eine ziemlich konkrete Vorstellung, wo wir da hinwollen.
Wir brauchen halt noch ein bisschen, ne?
Ja.
Also wir brauchen einfach Zeit. Das ist so schnell alles nicht gemacht und deswegen ist es sehr spannend zu gucken. Dann spekulieren die Leute ganz viel, auch im Discord und schreiben, naja, die könnten ja dies machen, die könnten ja das machen. Wir gehen ab und zu mal so ein paar Hints, wo die Reise hingeht. Aber das steht halt noch nicht an, so ein Announcement. Da müssen die Leute halt noch ein bisschen geduldig sein.
Würde es euch auch reizen, mal komplett aus dieser Ecke auszubrechen? Weil das ist ja ein Genre und auch, ich sag mal, eine Verortung, was so das Geschmäckle, würde man in meiner Heimat sagen, so den Ton, was das so alles angeht, wo ihr ja sehr zu Hause seid und auch eine Expertise aufgebaut habt. Und trotzdem könnte man sich ja denken, okay, bestimmt haben sie doch auch mal Lust, einfach was ganz anderes zu machen, mal quasi umzuziehen. Als würde man in der Stadt schon sehr lange in derselben Wohnung wohnen und sagen, okay, ich habe jetzt hier wirklich alles gesehen, ich kenne alles, ich probiere was Neues aus. Ist in euch dieser Wunsch oder findet ihr das wirklich halt einfach so toll, dass ihr sagt, nö, geht direkt weiter?
Ja, ist eine
Ja.
Mischung. Das ist eine Mischung, ne? Das ist eine Mischung aus Sachen, die sich bewährt haben, wo wir Bock drauf haben und Neuerungen, die wir mit reinbringen. Und da sind wir schon sehr mutig, glaube ich, an einigen Stellen.
Müssen
Und
wir auch
deswegen
sein.
wird das spannend genug werden, auch für uns, unsere eigenen Entwicklungen mit zu beobachten, ne? Und was völlig anderes, dafür ist, glaube ich, unser Leben auch sehr reichhaltig. Ich mache auch viel Musik und mache andere Projekte und so weiter, ne? Also was komplett anderes, sowas wie ein Autorennspiel oder so, würden wir jetzt nicht anstreben, ne? Also muss schon ungefähr das sein, die Spiele, die wir am liebsten spielen, und die sind eigentlich ziemlich konkret, ne? So in diesem Action-Adventure-Rollenspiel-Ding da irgendwo, ne, verankert. Und irgendwas in diese Richtung wird es wahrscheinlich auch immer werden, selbst wenn wir uns bemühen würden, was anderes zu machen, ne? Ja.
Gibt es da draußen, ich frage mal ganz konkret, Spiele, die euch tatsächlich jetzt auch vielleicht aktuell in den letzten Monaten, in den letzten Jahren womöglich auch inspiriert haben? Das ist ein großes Wort, aber wo ihr vor dem Fernseher saßt oder wo auch immer und euch gedacht habt, mein Gott, das ist so cool. Ich glaube, das müssen wir auch mal versuchen oder vielleicht uns davon inspirieren lassen. Wie gesagt, gibt es da diese Titel?
Ja, die gibt es. Ist immer eine Mischung. Und ich glaube, wir würden auch zu viel verraten, wenn wir jetzt zu viele Titel aufzählen. Da müssten wir halt so ein Potpourri aufzählen oder so. Aber die sind unseren Spielen, wie wir sie bisher gemacht haben, nicht sehr unähnlich immer, diese Sachen, die wir gemacht haben, so, ne? Und die wir auch planen wollen.
Was mich auch super interessieren würde, nochmal in Rückblick jetzt auf die Erfahrungen bei Piranha Bytes, aber eben auch die Pläne für die Zukunft. Ihr habt schon gesagt, es kam nie in Frage, die Branche zu verlassen, dann quasi die andere Richtung zu gehen, zu sagen, wir machen jetzt was Eigenes. Da seid ihr doch trotzdem bestimmt mal in euch gegangen und habt mal zurückgeschaut und überlegt, okay, was für, ich sag mal, dieses große Wort Learnings können wir denn hier mitnehmen aus diesem Kapitel? Also auch gerne erstmal ganz nahe an Spielen und der Spielentwicklung dran, die wir jetzt besser machen wollen oder die wir genauso gut machen wollen für unser neues Kapitel. Gibt es da was, so ganz konkrete Dinge, wo ihr sagt, so, okay, das haben wir mal gemacht, da haben wir herausgefunden, funktioniert, funktioniert nicht, das behalten wir oder das werfen wir weg?
Also auf jeden Fall haben wir eine Menge Sachen in der Organisation beibehalten, die super für uns funktionieren. Beispiel haben wir für jedes Spiel, was wir entwickeln, vorher, aber auch jetzt ein eigenes Wikipedia. Und da schreiben wir zum Beispiel das Design rein. Das kann ich wirklich auch Indies und anderen nur empfehlen. Uns hat das unglaublich geholfen, weil Wikipedia ist halt so ein lebendiges, in sich vernetztes Ding, das lebt. Das ist, wenn ich etwas designe und es da reinschreibe, zum Beispiel einen Ort, wo etwas stattfindet oder eine Figur, die im Spiel stattfinden soll oder eine Aufgabe, die der Spieler zu machen hat, dann können wir untereinander vernetzen diese Dinge und dann weiß dann, okay, diese Aufgabe gehört zu dieser Figur, gehört zu diesem Ort und wenn da einer was ändert, dann ist es gleich immer aktuell. Das ist fantastisch als Game Design Dokument. Natürlich haben wir auch noch ein Dokument daneben, also als Doc, aber das ist nicht das Lebende, sondern das Wiki. Und so designen wir. Da sind wir unglaublich schnell auf unglaublich viele tolle neue Sachen gekommen, die wir gesagt haben, boah, da haben wir jetzt total Bock drauf. Das wäre doch mal super, wenn man das in einem Spiel umsetzen würde. Und die Motivation haben wir auch sehr schnell gefunden, dann überzugehen und zu sagen, das schauen wir uns jetzt mal in einer Engine an. Und auch da haben wir, das ist total spannend, als wir in Trier waren bei dieser Game Jam, da haben wir geguckt, naja, welche Engines nehmen denn die Leute? Und die haben tatsächlich dann völlig freie Auswahl gehabt. Godot ist jetzt zum Beispiel oft gefragt, Unity benutzen immer noch unglaublich viele oder auch Unreal. Wir haben uns letztendlich dann für Unreal entschieden und haben uns angeschaut, was kann denn die Engine so, was sind die Stärken? Und wie können wir eigene Konzepte darin umsetzen? Und dann haben wir gesagt, das fühlt sich super an, das werden wir jetzt mal ausprobieren und da sitzen wir im Grunde genommen jetzt dran.
Engine ist auch ein gutes Stichwort. Ich habe da draußen beobachtet, ihr bestimmt auch, es gibt in einigen Genres einen ganz spannenden Trend, nämlich dass auch kleinere Entwicklerteams gerade ihre Spiele bewusst, ich sag's mal einfach formuliert, alt aussehen lassen. Da gibt es eine ganze Reihe von Spielen, die zitieren Grafikästhetik von der PlayStation 1, von der PlayStation 2, vom sogar Nintendo 64. Das sind super bizarre Spielwelten, die da entstehen. Und die erreichen auf eine Weise auch ein Publikum. Und ich glaube, es ist ein Publikum, das so gewisse Gemeinsamkeiten teilweise wohl auch hat mit eurer Zielgruppe. Das sind Menschen, die schon eine ganze Weile spielen, die auch diese grafischen Fortschritte mitgemacht haben und die jetzt heute natürlich diese super modern und fast schon fotorealistischen aussehenden Spiele kennen, aber die diesen Look verbinden mit wohligen Erinnerungen an eine vermeintlich bessere Zeit. Und was ich mich frage ist, ist das eine Stoßrichtung, die für euch auch reizvoll erscheint, zu sagen, alles klar, statt diesen Wettlauf weiter mitzumachen, diese Spielwelten müssen immer besser aussehen, wir versuchen mitzuhalten mit den Riesenteams und den Riesenbudgets, gehen wir stattdessen in eine andere Richtung und machen bewusst ein Spiel, das aussieht wie, alles klar, ein Jahr nach Gothic 1 erschienen.
Also es ist auf jeden Fall ein Problem für AA. Teams, die AA-Produkte entwickeln, die sind zu klein, um tatsächlich AAA-Qualität zu liefern, durchgehend über eine gewisse Zeit, die so ein Spiel dauert. Und wenn man jetzt Indie-Titel macht, so, ne, dann ist das sehr frei, da kann man einfach auch mal experimentieren und so weiter. Und wir haben uns dann auch für den Indie-Sektor entschieden, weil dieses Mittelfeld der AA-Spiele, die dann aussehen sollen wie ein AAA-Titel und dann aber die Raffinesse und Freiheit und Innovation von Indie-Titeln, da kommt man von zwei Seiten und das ist so das, was uns in der Vergangenheit so ganz schön zugesetzt hat. Und deswegen sagen wir, okay, also es muss irgendwie immer ein Mittelding geben zwischen comicartiger Klotzgrafik und irgendwie dem Fotorealismus. Das, was jetzt heute alles mit AI und mit den Engines möglich ist, ist natürlich ein Riesenaufwand, sowas wirklich sehr realistisch darzustellen. Und wir müssen immer irgendwie versuchen, als kleine Teams generell oder mittelgroße oder so immer irgendwo so eine Art Mittelweg zu finden. Und das stilistische Mittel, so etwas dann alt aussehen zu lassen oder Vintage, ist eine Option für viele. Sehe ich auch, finde ich auch sehr interessant. Wir werden versuchen, irgendwie so ein Mittelding zu fahren. Die Unreal Engine, die kann eine ganze Menge und das muss nicht Fotorealismus sein, aber es sollte auf jeden Fall hübsch sein. Es muss stimmig sein, so, ne? Und muss irgendwie den Spieler reinziehen. Es muss alles irgendwie wirken in einem Guss und da ist das nicht wichtig, ob jetzt tatsächlich Fotorealismus erreicht wird oder nicht. Das soll einfach nur hübsch sein. Und
das ist auch gar nicht so gefragt im Indie-Bereich, hatte ich den Eindruck. Also es gab jetzt vor kurzem, ich glaube, das war sogar diese Woche irgendwie so eine erste Zusammenfassung dessen, was zum Beispiel auf der Gamescom im Indie-Bereich gezeigt wird. Und so eine ganz kurze Zusammenschnitt, eine Trailer-Fassung von den ganzen Spielen, die es da in diese Indie-Booth Arena da geschafft haben. Und die sind sowas von unterschiedlich. Das Schöne beim Indie ist ja, dass man da ruhig mutig sein darf und einfach mal ein bisschen experimentell sein darf, an nicht nur was die Grafik angeht, sondern in allen Bereichen, dass man nicht so ein großer Kahn, der fährt langsam, den wendet man auch langsam. Und darum sind die großen Titel mit an einigen Stellen fantastisch gemacht, aber auch manchmal nicht besonders innovativ. Und im Indie-Bereich darf man ruhig mal ein bisschen was ausprobieren. Und das ist so ein Reiz, den auch wir merken. Wenn man jetzt zum Beispiel mal sagt, das Grafische, das ist gar nicht so das Thema, was uns jetzt vorrangig antreibt, sondern vor allen Dingen die Inhalte, dann ist da ein ähnliches Phänomen zu beobachten, nämlich dass Elemente, die man für die Spieleerstellung verwendet, ruhig nostalgisch sein dürfen und ihre Stärken haben, wo sich andere gar nicht mehr trauen, darauf zu setzen. Ich sag mal zum Beispiel, wir haben immer Spiele gespielt, und das fand ich das Allerschönste eigentlich, die darauf setzen, dass der Spieler das Gefühl hat, ich bin die Figur und ich darf jetzt entscheiden, was ich in dieser Situation mache. Viele spielen so gar nicht mehr. Die sagen, ja, was sagt mir das Spiel denn jetzt, was ich als nächstes machen soll? Welchem Pöppel soll ich folgen? Welchem Pfeil soll ich hinterherlaufen? Wo ist hier was zum Klicken? Und wir haben uns immer darum bemüht, Spiele zu machen, zu sagen, tu doch mal so, als wärst du wirklich die Figur. Würdest du jetzt echt ohne Schwert da in den Wald reinrennen? Oder würdest du vielleicht doch eher nochmal gucken, ob du dich besser ausründest? Oder würdest du dem wirklich jetzt vertrauen? Was antwortest du denn jetzt in echt? Und dann auch anzubieten, also das haben wir immer dem Spieler aufs Maul schauen genannt, zu sagen, man guckt, was würde der denn jetzt hören wollen? Was würde der jetzt antworten wollen? Was würde er gerne anklicken wollen? Und das dann dem Spieler auch anzubieten, dass das Spiel sich einfach immersiver und echter anfühlt. Und dafür gibt es ganz viele kleine Elemente. Das Spiel ist dann etwas cleaner, es ist weniger überladen, es saugt einen mehr rein. Und das ist eine Stärke, die wir auch jetzt noch lieben und auf jeden Fall im Hinterkopf behalten bei dem, was wir in Zukunft machen.
Ich muss an der Stelle sagen, also komplettes Kopfnicken, ich stimme bei allem zu aus meinem eigenen Spielerlebnis, wenn ich so eure Spiele gespielt habe. Eine Sache, das muss ich an der Stelle einfach sagen, in der Hoffnung, dass das Eingang findet in eure zukünftigen Produktionspläne, und damit bin ich wahrscheinlich auch nicht allein. Ich muss es jetzt einmal sagen, was ich ganz faszinierend an euren Spielen finde, gerade bei Gothic 1 und 2, aber auch bei einigen der anderen kommenden dann darauf, dieses Gefühl von, die Spielwelt hat im Grunde gar nicht so sehr Bock auf mich. Also, ich komme da rein und hatte immer dieses Gefühl, und das fand ich, das ist so ungewöhnlich, bis heute erstaunlicherweise, dass du das Gefühl hast, du störst geradezu. Also, Leute haben nur begrenzt Interesse, ja, dir zu helfen. Und wenn, dann gucken sie natürlich darauf, was für sie dabei rausspringt. Sie nutzen dich aus, sie verarschen dich, sie schicken dich in die Hinterhalte, sie machen sich über dich lustig. Und das klingt jetzt so für jemanden, der es nicht gespielt hat, seltsam, warum sollte man das toll finden? Aber gerade vor der Tapete der übrigen Spielewelt da draußen, das ist bis heute, und ich kann mir erklären vielleicht warum, aber das ist so eine Seltenheit. Das ist natürlich eine mutige Entscheidung zu sagen, hey, wir bieten dir eine Spielwelt, die eigentlich erstmal gar keinen Platz für dich hat. Das ist schon eine ungewöhnliche grundsätzliche Designentscheidung, aber darin liegt so viel Charme. Und wie oft ich schon Leuten, die nicht mal diese Spiele kennen, die selbst keine Spiele spielen, von diesen Szenen aus Gothic und den anderen Spielen erzählt habe, wie ich da aufs Maul bekommen habe, faszinierend. Und das führt zu keiner Frage. Ich will das nur so in eure Richtung drücken, nochmal so als schön verpacktes Geschenkchen. Wäre toll, wenn sich das irgendwie erhalten würde.
Ja, das ist auch eins dieser Sachen, von denen wir glauben, dass das gut funktioniert. Ne? Den Spieler so in die Welt reinsaugen, dass das Jenny da gerade beschrieben hat, ne? Dass der Spieler wirklich in dieser Welt ist. Wie würde das denn aussehen? So eine kaputte Welt, so eine Katastrophe, die da irgendwo passiert ist oder was auch immer, ja, wo man sagt, okay, du bist jetzt tatsächlich in dieser Welt, wie würden die Leute da auf dich reagieren? Und das ist auf jeden Fall etwas, was wir beibehalten werden, ganz sicher sogar.
Ich möchte nochmal ganz kurz zu dem Look zurückkehren. Eine kleine Frage dazu noch, weil ganz spannend, ihr habt ja die Indie Arena Booth erwähnt und diese wirklich ja also so unterschiedlichen Ästhetiken, Plural von Ästhetik, die man da so sehen kann, völlig faszinierend. Auf der einen, oh Gott, ich hoffe, man hört das gerade nicht, über uns fliegt ein Hubschrauber, um Gottes Willen, jetzt bin ich gerade richtig erschrocken. Auf der einen Seite sehe ich total, warum ihr sagt, das ist faszinierend, auch für uns, diese Freiheit, die wir jetzt gewonnen haben, dadurch, dass wir jetzt Indie im Grunde sind, Spiele zu machen, die auch in ihrer Ästhetik, sage ich mal, wieder ein bisschen experimentierfreudiger sein müssen und nicht mehr diesen Technologiewettbewerb unbedingt nur mitrennen müssen. Auf der anderen Seite, wenn man so will, habt ihr ja diesen kleinen Nachteil, wenn man das mal so formulieren möchte, dass eben im Gegensatz zu den Indies ihr schon Namen habe, die man kennt und ich mir vorstellen kann, und das ist meine Frage, da auch ein gewisser Erwartungsdruck, eine Erwartungshaltung seitens der Community existiert, die bisher eure Spiele ja kennen als stetige technische Weiterentwicklung und die sich denken, naja, ich möchte schon, dass das so weitergeht und jetzt kommen sie mit so einem experimentellen Look daher, was soll das denn? Ist das ein Szenario, das ihr befürchtet?
Nein. Die Leute, die verstehen das schon. Ja. Das schreiben die auch jetzt schon. Also die meisten Leute haben schon verstanden, dass wir jetzt neu anfangen und kleiner werden und auch dann an einigen Bereichen was Neues bieten. Und was uns auch in die Karten spielt, ist, wir haben ja noch Zeit. Das heißt, wir werden ja nicht irgendwie sagen jetzt, juhu, wir haben neu gegründet und morgen ist Release, sondern wir haben ja sowas wie eine, ich sag mal so, Marketingstrecke vor uns. Und da können wir ja so Schritt für Schritt die Leute daran teilhaben lassen, was sie tatsächlich dann zu erwarten haben. Und bis das Spiel dann tatsächlich veröffentlicht wird, ist ja so ein Prozess, in dem wir begleitet werden. Und dann ist es eher ein Vorteil, über den wir gerade total erstaunt und glücklich sind. Denn weil uns so viele Leute schon kennen und sich auf das freuen, was wir machen, und das mochten, was wir in der Vergangenheit machen, begleiten sie uns überhaupt erst. Das ist ein Vorteil, den wir sehr zu schätzen wissen, dass so viele Menschen neugierig sind und wir dann natürlich auch große Hoffnungen haben, dass ihnen dann auch am Ende gefällt, was wir ihnen anbieten und dann schon ein Publikum da ist, wenn das Spiel kommt. Und das ist natürlich schon eine sehr schöne Situation für uns.
Spielt denn eigentlich, das habt ihr vorhin mal ganz kurz am Rande erwähnt, gar nicht in Bezug auf euch, aber das brachte mich auf diese Frage, spielt denn eigentlich KI-Technologie bei euch eine Rolle oder wird sie eine spielen? Weil der Hintergrund der Frage ist der, das Thema ist ja höchst umstritten, KI-Generierung von Texten, von Quests, von Inhalten, aber auch von Assets, von verschiedenen Teilen der Spielentwicklung, die vielleicht auch gar nicht prominent sein müssen und sichtbar im Spiel selbst, die aber dem Team helfen könnten. Das gerade auch womöglich interessant wäre für ein Team wie bei euch, wo ihr sagt, okay, wir haben jetzt zwar ein Budget, aber jetzt womöglich kein so gigantisch großes und wir haben auch noch kein großes Team, vielleicht würde uns das helfen. Ist das was, mit dem ihr liebäugelt oder lehnt ihr sowas ab?
Weder noch. Also ja. Das ist so eine Sache. Eine AI, wenn sie ein, sag ich mal, inspirierende Funktion ist, ne? Das heißt,
Recherche zum Beispiel.
Recherche oder sagt, okay, mir fehlt gerade eine Idee, wie das ist und so weiter, ne? Da ist eine AI natürlich super, ne? Und aber wir wissen auch, dass diese AI-Geschichten natürlich auch rechtliche Sachen hat. Das heißt, man generiert nicht einfach irgendwas und baut es ins Spiel ein. Das ist natürlich klar, ne? Also das muss man schon trotzdem selber noch Hand anlegen und selbst bauen. Aber zur Inspiration ist das natürlich super. Und wir verstehen so eine AI als Werkzeug, genauso wie wir eine Engine als Werkzeug verstehen, und ablehnen tun wir das auf keinen Fall. Das ist natürlich klar, das ist super, was diese Dinger können. Aber im Schluss endlich möchten wir auch gerne auf den Punkt Dinge bringen, und man kann einen NPC ansprechen und der antwortet dann ChatGPT-mäßig hier, und dann ist man dann irgendwo, das ist so uns auch ein bisschen zu undeterministisch. Ne? Das heißt also, wenn man da so irgendwie eine AI Einzug lässt, ne, und da machen lässt, das wäre uns dann zu undeterministisch. Das glaube ich, ist auch nicht so einfach. Ne? Das heißt, man ist dann ja auch ein Stück weit verantwortlich für das, was das Ding dann da macht. Ne? Und also Dinge zu generieren mit Hilfe der AI, gerne selber einbauen, das Ding im Spiel irgendwas machen lassen, wäre ich sehr skeptisch aktuell. Aber auch das hält sich momentan in Grenzen bei uns, also diese Tools, weil die gibt es ganz bestimmt. Aber wir haben da auch eigentlich noch nicht so viel mitgemacht, ne, mit AI.
Also um das auf den Punkt zu bringen, für die Entwicklung benutzen wir keine AI.
Richtig.
Aber um uns schlau zu machen und zu erkundigen, ja, gucken wir uns die natürlich an.
Ja, ja.
Um von hier aus vielleicht nochmal abschließend etwas diesen Kreis zu weiten, der Themen, die wir da besprochen haben. Ihr habt zu Beginn erzählt, ne, von eurem Sohn und wie begeistert er jetzt schon selber angefangen hat, Spiele zu entwickeln. Würdet ihr euch wünschen, dass er selber auch später mal Spieleentwickler wird? Also die Frage geht in die Richtung, wie fühlt ihr euch mit diesem Spielestandort in Deutschland selbst? Man liest ja, ne, die vielen Studioschließungen, prekäre Arbeitsverhältnisse, ja, Kündigungswellen und so weiter und so fort. Wie guckt ihr auf diesen Standort momentan?
Ja gut, also ich glaube, dass sich die Zeiten wieder bessern werden. Da glaube ich fest dran, sonst würden wir ja nicht in die Zukunft investieren in diesem Bereich. Und momentan ist das alles sehr wild und viele Menschen sind verwirrt, wissen nicht was und so weiter. Und wir müssen uns ja auch immer wieder, sage ich jetzt mal, selbst vergewissern, ist das das Richtige, was wir machen, immer wieder die Frage stellen, lohnt sich das überhaupt und kriegen wir das hin und was wir uns da vorgenommen haben, ist ja schon ein dicker Brocken, ist ja schon Wahnsinn, wieder sowas zu machen irgendwie, und solche Formulierungen haben wir manchmal so auf den Lippen und so, und dann unseren eigenen Kindern sowas dann zu empfehlen. Ja, so mutig, ne? Also ich stehe auf den Standpunkt, ich glaube, da rede ich für Jenny mit, dass wir unseren Kindern das einfach überlassen, was sie möchten. Die müssen selbst entscheiden am Ende des Tages, worauf die Bock haben. Und wir werden denen Optionen bieten, aber wir werden sie auf keinen Fall schieben oder drücken oder irgendwie etwas erzwingen da. Das müssen sie selber. Weil wenn der morgen tatsächlich irgendwie anfängt, Fußball zu spielen und dann, ey, ich habe jetzt hier meine neue Liebe entdeckt, ich werde jetzt Stürmer oder so, dann ist das auch okay für mich, fände ich super. No? Ja.
Ja, genau, das ist im Grunde genommen das Übliche. Hauptsache, sie werden glücklich und machen irgendwas. Was ist dann nicht so wichtig? Und man muss ja auch dazu sagen, dass es innerhalb der Branche auch sehr spezifisch ist, was man kann und was man macht, ob man jetzt wirklich große Probleme hat oder nicht. Ne? Also zum Beispiel, sage ich jetzt mal, wenn man ein guter Programmierer ist, dann hat man es wesentlich leichter als jemand, der zum Beispiel Content generiert zur aktuellen Zeit. Und solche Sachen spielen auf jeden Fall auch eine Rolle. Und was wir auf jeden Fall machen können, auch in Bezug auf unsere Kinder, ist sie begleiten und zu jedem Zeitpunkt uns anzubieten. Mhm.
Was ich so faszinierend finde in den Gesprächen, die ich hier jeden Sonntag da führen darf, auch gerade mit jüngeren Entwicklerteams, ich frage dann gerne mal, wie es sich für die dann so anfühlt, jetzt in diese Branche hineinzugehen und wie gesagt, die eben immer wieder auch beherrscht wird von den unschönen Schlagzeilen. Und was ich so erstaunlich finde und auch schön auf eine Weise, aber ehrlich gesagt vor allem erstaunlich, mit welchem Selbstbewusstsein mir dann immer geantwortet wird, naja, wir machen jetzt erstmal und wenn wir nichts finden oder das nicht klappen sollte, wir finden auch einen anderen Job. Das wird schon irgendwie hinhauen. Und das finde ich also fantastisch, aber auch bemerkenswert, mit welchem Selbstbewusstsein da Jahrgänge in diese Branche hierzulande reinstarten.
Das müssen sie. Ich glaube, das müssen die. Sie müssen eine gewisse Lockerheit, eine gewisse Lässigkeit mitbringen, eine gewisse Leidensfähigkeit auch, weil dieser Idealismus tatsächlich Spiele zu machen, weil damals zu Gothic-Zeiten haben wir 100 Stundentage, Stundenwochen gekloppt. Also in einer Woche haben wir 100 Stunden Arbeit verrichtet. Ja. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wie krass das ist. Und junge Leute, die haben unheimlich viel Energie. Ja, und wenn man die tatsächlich irgendwie gewinnbringend für sich selber dann nutzen kann, dann ist das super. Ja, und das finde ich auch immer wieder faszinierend, wie sowas funktioniert. Deswegen tummeln wir uns ja auch gerne so um junge Menschen, dass wir das uns angucken, was sie so machen auf Game Jams oder Studenten halt, ne, unserer Veranstaltung, wo wir Vorträge halten und so weiter. Weil das ist echt, die haben so viel Energie, das ist Wahnsinn. Ne? Das ist cool, ja, also wirklich, finde ich gut.
Und irgendwie gibt's immer Bremsen. Ne? Ich weiß noch, als ich irgendwie damals in der Schule war und eine Freundin von mir, die wollte gerne Lehrerin werden, haben sie gesagt, nein, werd keine Lehrerin, das sind viel zu viele, da kriegst du nie einen Job und so. Und später war dann Lehrermangel. Dasselbe bei den Ärzten irgendwie. Ich wollte erst mal Ärztin werden und dann war aber mein Abschluss zu schlecht. Und dann haben sie gesagt, ja, es gibt viel zu viele Leute, die Ärzte mehr werden wollen und jetzt suchen sie händeringend nach Ärzten. Ich glaube, wenn man eine Vision hat von dem, was man selber möchte und man geht da mit Leidenschaft ran, dann findet man irgendwie auch seinen Weg. Das heißt natürlich nicht, dass alle an derselben Stelle landen können am Ende, aber dieses Mutigsein ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger und guter Schritt dahin.
Wenn wir uns jetzt fiktiv in einem Jahr wiederhören würden, hier an der Stelle, was müsste denn passieren jetzt in diesem einen Jahr, dass ihr sagt, alles klar, Dom, das war ein fantastisches Jahr. Es lief, wie es laufen sollte. Was wären denn da so die Marker?
Also, dass immer noch Interesse da ist an dem, was wir machen. Wir vielleicht sowas wie Leute haben, die uns wishlisten und wir da ganz glücklich drüber sind, wenn wir dann irgendwann mal ein Spiel auf Steam so weit haben, dass man es wishlisten kann zum Beispiel oder auf den anderen Plattformen auch. Und dass wir sagen, Mensch, die Leute, die uns jetzt irgendwie begrüßt haben mit einem toll, wir verfolgen euch, die begleiten uns tatsächlich. Und wenn wir das sagen können, dann wären wir super happy.
Ja, er hat damit gerechnet, dass Björn nochmal eine eigene Vision vorstellt. Aber wenn er sich damit anschließt, auch fein.
Wir dürfen nicht vergessen, wir haben ein großes Privileg, dass wir tatsächlich diese Spiele machen dürfen und dass es Menschen gibt, die unsere Leidenschaft teilen und dass man da tatsächlich von leben kann. Ne? Das ist wirklich eine tolle Sache. Und wenn das nur irgendwie, wenn es auch biegen und brechen ist, irgendwie funktioniert, ja, dann werden wir glücklich. Ja.
Dafür drücke ich euch die Daumen für das nächste Jahr, aber auch die Jahre darüber hinaus. Ich werde auf der Gamescom mal Ausschau nach euch halten, aber auch fernab davon, wie gesagt, toi, toi, toi für die Zukunft und für dieses ganz neue Kapitel. Und danke, dass ihr euch die Zeit für dieses Gespräch hier genommen habt.
Gerne.
Vielen Dank für die Einladung.
So, vielen Dank nochmal von hier aus, quasi aus der Vergangenheit bzw. Zukunft, je nachdem, wo man auf dem Zeitstrahl steht. Ein Dankeschön an alle, die hier zugehört haben und an die beiden für ihr Erscheinen. Vielleicht fragt ihr euch da draußen, Mensch, was hat er denn da vorhin erzählt vor einer Stunde, als es darum ging, dass man hier von Podcast erzählt, okay, cool, holt nach Gothic 1 und 2. Kann ich euch verraten, ich habe euch mal in der Folgenbeschreibung verlinkt, den Weg dorthin zu diesen Gesprächen im Vorgeplänkel. Da mache ich mich immer warm für meine Nachholerfahrung und dieses Vorgeplänkel Plänkel jeweils ist frei verfügbar für euch alle da draußen. Und wenn ihr dann die Besprechung der Spiele hören wollt, aus meiner Perspektive gemeinsam mit Profis, dann lade ich euch herzlich ein, Unterstützer oder Unterstützerin von OrkiCool zu werden. Für einen 5er Monat seid ihr dabei und schaltet frei eine ganze Reihe von Spieldiskursformaten, vom Interview bis zur Audioreportage und eben auch der Reihe OrkiCool holt nach. Ich wäre euch sehr verbunden. Ansonsten danke ich auch jedem, der diesen Podcast wärmstens anderen Herzen empfiehlt. Vielen Dank an euch. Ansonsten winke ich euch zu und wünsche uns allen, dass wir uns nächste Woche am Sonntag wieder hier hören.